Die Psalmen haben ja schon eine besondere Bedeutung im Leben der Kirche und auch nicht nur im Leben der Kirche, sondern auch im Leben und der Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes. Das erkennt man unter anderem daran, dass es im Neuen Testament, wenn wir auf Aussprüche Jesu hören, eben kein Buch gibt, was so oft von Jesus zitiert wird, als eben die Psalmen. Und der Psalm 139, und wir haben ja gerade etwas gehört und ihn auch gesungen, der Psalm 139 ist so irgendwie der persönlichste Psalm fast, den es im Alten Testament, also in dem Buch der Psalmen gibt. Davon haben wir ja 150. Und er ist so persönlich, weil er ja eine bestimmte Weise hat, auf das Leben zu blicken, aber dazu kommen wir gleich noch. Dieser Psalm ist von David. Wir wissen nicht, in welcher Situation David diesen Psalm geschrieben hat. Es kann sein, im Zusammenhang mit seiner Berufung, mit seiner Salbung und Segnung. Vielleicht hat er ihn geschrieben in Zeiten, wo Saul ihn dann verfolgt hat, weil er ja schon zum König gesalbt wurde, aber Saul noch König war. Da passt das auch gut rein. Vielleicht war es ja auch, ich sag mal, in der Zeit seiner Königsherrschaft, wo er Siege errungen hat oder vielleicht auch Niederlagen. Vielleicht war es ja diese große Niederlage bei der Geschichte mit Bathseba, dass er in dem Zusammenhang diesen Psalm geschrieben hat. Also wenn ihr ihn lest und ihr überlegt mal, wo könnte der denn hineinpassen, in was für einen Lebensabschnitt, dann werdet ihr sehr schnell merken, naja, das kann man gar nicht sagen. Eigentlich ist es ein Psalm, der in alle Lebenssituationen und in alle Lebenslagen dann auch reinpasst. Und dieser Psalm hat so eine Klammer, also 24 Verse, also nach dem, was, wie wir ihn dann übertragen haben. Und er hat so eine Klammer zwischen Vers 1 und 23, sieht man die oder erkennt man die. Und in Vers 1 heißt es, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist der Ausgangspunkt. Damit beginnt ja dieser Psalm und er endet ja dann damit mit dieser Bitte von David, erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. Also diese Klammer, die zu diesem Psalm dazugehört, ist eben das Erforschen und Erkennen. Und wenn man sich diese beiden Begriffe ein wenig genauer anguckt, dann sieht man oder entdeckt man, es sind schon sehr wesentliche Begriffe. Dies Erforschen, Luther hat es ja dann so übersetzt und das ist auch, wenn man ein bisschen über diesen Begriff nachdenkt, was eine gute Übersetzung, denn Erforschen heißt ja, ich gehe der Sache auf den Grund. Erforschen heißt ja, ich will es genau wissen. Und wenn David das eben so betet, Herr, du erforsch mich, dann macht er damit deutlich, Gott, du kennst mich, also bis auf meinen Grund, und man könnte jetzt auch sagen, bis auf meine Abgründe. Du gibst dich nicht mit irgend so einem Bild von mir zufrieden, was ich habe von mir, was andere von mir haben, was ich irgendwie nach außen hin scheine. Herr, du erforsch mich. Und das ist ja erstmal auch eine, eine Geschichte, soll man sich darüber freuen? Soll man sich darüber freuen? Herr, du erforsch mich. Also wir kennen das ja dann aus irgendwelchen Krimis oder was weiß ich was, wenn Nachforschungen angestellt werden. Dann klingt da gleich immer so ein bisschen auch was Negatives mit, weil es könnte ja etwas rauskommen, von dem ich gar nicht will, dass es rauskommt. Herr, du erforsch mich, heißt eben, Herr, du guckst genau hin, bis auf den Grund meiner Person und meiner Persönlichkeit guckst du hin und du gibst dich eben nicht mit irgendwelchen vorläufigen Bildern oder irgendwelchen Abbildern oder Zerrbildern zufrieden, sondern du erforschst mich. Ja, es klingt in diesem Psalm eigentlich erstmal ja positiv, Aber wenn man so darüber nachdenkt, und ihr könnt das ja heute Nachmittag mal machen, setzt euch zu Hause in Ruhe hin und denkt mal eine Viertelstunde darüber nach, Herr, wie ist denn das, wenn du mich jetzt erforscht und wenn du alles weißt und wenn du alles von mir kennst, wie ist denn das? Ist das schön? Und da ist der zweite Punkt eben, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Dieser hebräische Begriff hier, ja, da ist ein Begriff, der ist sehr prominent auch im Alten Testament. Man könnte fast sagen, es ist einer der wichtigsten Begriffe auch im Alten Testament. Denn dieser Begriff, der begegnet uns schon sehr früh auch in der Bibel. Denn im Schöpfungsbericht, wo ja beschrieben steht, wie das mit dem Menschen so ist und wie er geworden ist, da steht dann, und Adam erkannte sein Weib. Und da ist genau dieser Begriff auch, wird da verwandt. Adam erkannte sein Weib und dann passiert etwas. Und da an der Auswirkung merken wir eben, naja, es ist eben nicht so ein Wiedererkennen. Also Waltraud vorhin, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber so ohne Brille habe ich sie ja fast nicht wiedererkannt. Und so ist das ja manchmal. Also manchmal erkennen wir Leute und sagen, ach ja, ist ja, und manchmal dauert es ein bisschen, bis wir sie erkennen. Aber das Erkennen, von dem die Bibel hier spricht, ist eben ein anderes Erkennen. Das Erkennen, von dem die Bibel hier spricht, ist etwas, wo neues Leben heraus entsteht. Also Adam erkannte sein Weib. Und das heißt eben, die beiden haben nicht nur voneinander gewusst, ah, darf ich vorstellen, Adam, Eva, und man kennt sich dann so, sondern man kennt sich auf eine Weise, die eine Beziehung ermöglicht und schafft, dass neues Leben entsteht. Und von daher ist dieses Erkennen eben nochmal etwas ganz anderes, was wir zuerst damit verbinden. Also das ist so die Klammer um diesen Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Und dann, Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Damit schließt eben dieser Psalm dann eigentlich ab. Dann kommt noch Vers 24, kommen wir aber gleich nochmal zu. Also das ist schon mal eine wesentliche Klammer auch hier für diesen Psalm. Und wenn David das so betet, also eingangs, Herr, du erforschst mich und du kennst mich, dann sag mal, deutet er das aus, dann beschreibt er, was das bedeutet. Ich sitze oder stehe. Ich sitze oder stehe und du kennst meine Gedanken, du siehst meine Wege und du weißt um meine Worte. Das ist das, was er so beschreibt. Und wenn man sich diese einzelnen Bereiche dann mal anguckt, dann wird man merken, es geht da eigentlich um das ganze Menschsein. Also ich sitze oder stehe, du weißt darum. Also was ich gerade tue und was ich lasse, du weißt es. Und das ist der äußerliche Mensch. Gott weiß um das, was ich tue und was ich nicht tue. Gott weiß, was das Äußere meines Lebens dann bestimmt und wie das, was ich in meinem Leben äußere, dann auch das Leben bestimmt. Gott weiß es. Ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken. Also Gott weiß nicht nur, wenn er mich erforscht und erkennt, was ich tue und sieht das, so wie wir das ja von den anderen, vom anderen immer wissen. Wir können ja zugucken, was er macht und wie er sich verhält und was er tut. Nein, David geht nochmal einen Schritt weiter und sagt, und du kennst auch meine Gedanken. Du weißt auch um mein Innerstes. Boah, Herr, erforsche mich und erkenne mich. Mit all dem, was ich denke? Also da merkt man schon, es kann einem ja da ein bisschen mulmig bei werden. Und dann nochmal, du kennst meine Wege und du weißt um meine Worte. Also du weißt, wie ich in das Leben gehe, also und du weißt eben, was ich rede, also wo aus meinen Gedanken dann Worte werden. Du weißt das alles. Von allen Seiten umgibst du mich. Und jetzt kann man für sich mal so einen Moment darüber nachdenken, ob das etwas ist, was man will. David bekennt das ja hier am Anfang. Es ist eine Erkenntnis, die er hat. von allen Seiten umgibst du mich. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist ja zuallererst erstmal eine Erkenntnis, die er hat. Da wird er gar nicht nachgefragt. Da wird er gar nicht nachgefragt, ob er das will oder nicht. Aber wir merken, wenn er dann da mit einstimmt in dem, was es für ihn bedeutet, dann kommt dieses Thema, ein Thema, was heute eben sehr wichtig ist und warum dieser Psalm eben auch so persönlich ist, und das ist das Thema Selbstreflexion. Das schließt sich an aus dieser Erkenntnis, Herr, du erforschst mich und kennst mich, dass er sein Leben anfängt zu reflektieren. Selbstreflexion ist eine so der Schlüsselkompetenzen, die man heute so braucht, um dann auch gerade im Beruf voranzukommen, dass du dich eben selber spiegeln kannst und dir was dann zu dir selbst und zu deinem Verhalten sagen kannst. Das ist das, worum es in der Selbstreflexion ja geht. Und dieser Psalm 139, er ist ihm so persönlich, weil David hier sein Leben und sich selbst auch reflektiert. Und so Selbstreflexion, die kann ja immer ganz unterschiedlich stattfinden, und da hat David eine sehr kluge, eine sehr weise, eine sehr gesunde Weise dann auch gefunden. Selbstreflexion kann ja zum einen so stattfinden, dass ich eben wirklich das mache, was hinter diesem Begriff dann steht. Ich reflektiere mich selbst und gucke auf das, was ich mache, und gucke auf das, was ich sage, und reflektiere das. Und das hat eben dann auch viel mit meinem Selbstbild zu tun. Also das, was bei dieser Selbstreflexion rauskommt, hat viel mit dem Selbstbild zu tun, was der Mensch hat. Und andersherum entsteht auch oder wächst das Selbstbild auch durch so eine Selbstreflexion. Und dann ist die Frage, was hast du für ein Bild von dir? Was siehst du, wenn du auf dich siehst? Das ist eine Form der Selbstreflexion. Und wir leben ja in Zeiten, die da auch eine besondere Weise des Umgangs haben. Wir haben ja heute so das Thema Selbstoptimierung auch. Und das heißt, immer gucken, wo geht's besser, wo geht's besser, wo geht's besser. Und das heißt ja eigentlich, es ist nicht gut oder es ist nicht gut genug. Und vieles von dem, was wir an Erkrankungen erleben, auch an psychischen Erkrankungen, hat auch etwas damit zu tun, dass wir, wenn wir uns selbst reflektieren, mit Augen auf uns blicken, die eben nicht gnädig sind, sondern die sehr oft unbarmherzig sind. Das ist eine Form eben der Selbstreflexion, und das ist etwas, was heute eben gefordert wird. Eine zweite Form der Selbstreflexion ist, ich lasse mir von anderen sagen, was sie von mir denken und wie sie mich sehen. Ist ja auch ganz hilfreich. Aber wir werden auch sehr schnell merken, dass wir dabei auch auf unterschiedliche Beurteilungen kommen. Es gibt Menschen, die mögen einen und die finden alles, was man macht, gut. Oder fast alles. Und dann gibt es Menschen, die mögen einen nicht, warum auch immer. Die finden überall irgendwie so einen Makel und sagen, nee, das ist nicht so richtig und. Da kann man auch ein gutes Geschäftsmodell raus machen, das ist so das Scientology-Prinzip. Ich lass mich mal von dir spiegeln, sag doch mal was, und dann kriegst du gesagt, also hier ist noch was nicht richtig und da ist noch Entwicklungspotenzial und hier könnte noch mehr sein und. Und zum Glück hat man dann dafür das passende Angebot, dann kriegst du ein paar Kurse aufgedrückt, kannst du für bezahlen und dann kannst du dich auch selbst optimieren. Aber das ist die zweite Weise. Die erste Weise der Selbstreflexion ist eben, ich gucke auf mich. Die zweite Weise, ich lasse andere auf mich gucken. Und jetzt gibt es eben die dritte Weise, und das kann ich euch nur empfehlen, macht das. Ist die klügste, ist die gesündeste. Und das ist das, was David hier im Psalm 139 macht. Er lässt Gott auf sein Leben blicken. Und er weiß, dass Gott auf sein Leben blickt. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz, betet er zum Schluss. Du erforsch mich und du kennst mich. Und wenn man dann eintaucht in diesen Psalm und ihn jetzt nicht einfach nur schnell liest, sondern wirklich so durchbuchstabiert, dann begegnet einem hier etwas in diesem Psalm, was so unglaublich gut und was so unglaublich gesund ist. In diesem Psalm begegnet uns etwas, was wir in dieser Welt leider viel zu wenig hören. Ich weiß nicht, was euch noch von diesem Psalm jetzt nachklingt in euren Ohren, von dem, was ihr gehört habt. David erkennt eine Geschichte und dafür dankt er seinem Gott. Herr, sagt er, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das hat er nicht jetzt daraus, dass er in den Spiegel geguckt hat und gesagt hat, ah, was bin ich für ein toller Hecht, weil wir wissen um sein Leben, wir wissen um seine Geschichte und wir wissen genau, ja, er hatte seine hellen, er hat aber auch seine Schattenseiten. Das wissen wir. Und auch die Beurteilung der anderen ist da ziemlich zwiespältig. Es gibt die eine und die andere Seite. Die einen, die sagen super, weil sie ihn mögen, die anderen, die sagen furchtbar, weil sie ihn als Gefahr sehen oder ihn nicht mögen. David entschließt sich, in Bezug auf sein Leben Gott das Urteil anzuvertrauen. Herr, und das ist das, was dann am Ende kommt, erforsche mich und erkenne mein Herz. Am Anfang stellt er fest, Herr, du kennst mich und du erforschst mich, du weißt um all das, was ich mache. Du weißt es, weil du der Allwissende, der Allmächtige bist, kann ich nichts gegen machen. Aber hier am Ende sagt David dann, Herr, und bittet ihn. Und hier wird dann eben aus dem Indikativ ein Imperativ, Herr, erforsch mich, guck genau hin. Guck auf den Grund, weil ich kann mir manchmal selber nicht trauen in meinem Denken, in meinem Reden und Tun. Herr, erforsche mich. Und dann erkenne, wie es um mein Herz steht. Erkenne, was mich wirklich im Innersten dann treibt und was mich antreibt. Und leg deinen Finger auf die Wunden, wenn du siehst, dass da etwas ist, was nicht zum Guten dient. Denn ich will einen guten Weg gehen. Das ist ja die Frage, eben wie wir in diesem Leben dann leben, was wir tun und wie wir reden. Und das befiehlt David Gott an und sagt, erforsch mich und sag was zu meinem Lebensstil. Sag mir was dazu. Sag mir etwas dazu, wie ich dann mich verhalte und wie ich, was ich tue in meinem Leben. Sag mir was dazu. Und sag mir etwas dazu, wenn du mein Reden hörst, wie du, sag mir etwas dazu. Und das ist so dann auch das Spannende eben in diesem Psalm, wie aus dieser Feststellung und dieser Erkenntnis ein Gebet und eine Bitte wird. Weil David eins gemerkt hat, wenn er ein Urteil über sein Leben haben will, was hält und trägt, dann braucht er ein Urteil von dem, der ihn geschaffen hat. Und David sagt ja nicht, Herr, ich erkenne, ich bin ein toller Hecht. Und was ich mache, ist alles richtig und alles gut. Und du wirst aus meinem Mund nicht ein Wort hören, für das ich mich schäme. Das sagt er nicht. Er sagt, Herr, mein Herz soll erkennen, dass ich wunderbar gemacht bin. Das steht über deinem Leben. Du bist wunderbar gemacht. Und die Frage ist jetzt, ob wir mit dem, was wir sind und leben, darunter bleiben. Leben in dieser Welt, in der sündigen Welt, heißt, wir bleiben darunter. Aber Leben in der Nachfolge heißt, ich kann mich dem mehr und mehr annähern. Das, was an mir wunderbar gemacht ist, das will sich ausgestalten und das will wachsen und das will gedeihen. Und das ist dann wie bei einer Pflanze im Garten. Ich muss es beackern, ich muss es bewässern, ich muss Unkraut rauszupfen und. Aber damit das, was vorhanden ist, dann wirklich erblühen kann. Und darum geht es hier dem David. Und das sagt er zu seinem Herrn. Er weiß, dass das manchmal nicht lustig ist und manchmal auch wirklich eine Herausforderung ist. Aber er weiß, der Gott, der ihn wunderbar gemacht hat, das ist ein Gott, der ihn auf wunderbare Wege führen will. Und das ist dann am Ende, und das begegnet uns dann am Ende in Vers 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Eigentlich könnte man jetzt vermuten, jetzt kommt, guck, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf einen guten Weg. Aber er sagt ganz bewusst, nee, guck, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf den Weg der Ewigkeit. Und dieser Weg der Ewigkeit, es ist jetzt nicht der Weg, also darum bitte David jetzt nicht, stell mich auf einen Weg, der in der Ewigkeit dann auch endet. Das kann man auch ein bisschen hier reinlesen, das ist dann das Bild von dem breiten und von dem schmalen Weg, den man so kennt. Stell mich doch auf den Weg, der in der Ewigkeit endet oder in der Ewigkeit mündet. Aber das ist nicht das, was hier steht, sondern das, was hier steht, ist, David bittet seinen Gott, dass er auf einen Weg gestellt wird, der von der Ewigkeit her bestimmt ist. Da geht es nicht darum, geh richtig und schön deinen Weg, damit du am Ende in der Ewigkeit ankommst, sondern dein Weg, mein Weg soll bestimmt sein von der Ewigkeit her, weil das Ziel unseres Lebens ist. Dahin geht unsere Reise. Und wie dankbar können wir sein, Andreas hat es ja vorhin auch erwähnt nochmal, wie gut das ist, auch in diesen Situationen, wo wir das Leben loslassen müssen, in Gemeinde und in Gemeinschaft zu sein. Es ist gut, dass wir da nicht alleine sind. Das ist gut, dass wir da füreinander da sein können. Das ist gut, dass wir uns da miteinander auch der Güte Gottes anvertrauen können. Es ist so gut, dass wir jetzt nicht Abschied nehmen müssen für immer und ewig, sondern dass wir sagen können, er ist vorausgegangen. Dietmar, Bernhard, Manfred, sie sind vorausgegangen. Dorthin, wo wir alle einmal landen werden, in der Ewigkeit. Dorthin sind sie uns vorausgegangen. Und ihr Leben war bestimmt von Ewigkeit. Und das ruft David dem Leser dieses Psalms zu. Denk über dich nach. Aber nicht so, dass du überlegst, wie du dich findest oder wie andere dich finden, sondern frag zuallererst den, der dich geschaffen hat, wie er dich findet. Frag ihn. Und dann wirst du eine Antwort bekommen. Und die lautet nicht, du hast alles gut und richtig gemacht. Nein, das wäre gelogen. Aber sie lautet, du bist wunderbar gemacht. Punkt. Punkt. Du bist wunderbar gemacht. Punkt. Und der Weg, auf den du gehst, das soll eben kein Weg sein der Selbstoptimierung. Das soll kein Weg sein, wo du dann danach guckst, dass du am Ende mit dir zufrieden bist oder andere mit dir zufrieden sind. Das macht dich am Ende nur kaputt. Dein Weg soll ein Weg sein, der das im Blick hat und davon beseelt wird, damit in dieser Welt auf unseren Weg schon der Duft von Ewigkeit dann zu verspüren ist oder zu spüren ist. Darum geht es, dass wir miteinander in der Vergänglichkeit immer wieder neu, auch von Gott her, den Duft der Ewigkeit einatmen können. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Das ist so. Macht euch nichts vor, dem lieben Gott könnt ihr nichts vormachen. Ihr könnt eurem Partner, euren Kindern, euren Freunden, euren Nachbarn, eurem Pastor könnt ihr was vormachen. Geht alles. Aber glaubt man ja nicht, du könntest dem Schöpfer des Himmels und der Erden etwas vormachen. Herr, du erforschst mich und kennst mich, sagt David. Eieieiei. Und dann fängt er an, das zu verkosten, was das meint und was das bedeutet und kommt zu dieser Erkenntnis und betet zum Schluss. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. bittet ihn darum, das zu tun, weil er auf diesem Weg gehen will, der von Ewigkeit her bestimmt ist. Und das ist die beste Art der Selbstreflexion. Guck morgens in den Spiegel, damit die Frisur sitzt. Alles in Ordnung. Kannst auch gucken, dass irgendwie die Kleider einigermaßen ordnen. Alles in Ordnung. Aber frag bitte nicht dein Spiegelbild nach dem, wer du bist und wie du bist. Und rede mit anderen ruhig darüber, wie es dir geht und was dich bewegt, aber lass dich in deinem Urteil über deine Person nicht von dem bestimmen, was andere über dich sagen. Man darf nie so tief sinken, den Kakao, durch den man gezogen wird, auch noch zu trinken. Mach das nicht. Mach das nicht. Lern was, aber glaub dem nicht im Innersten, sondern frag doch heute Nachmittag mal deinen Herrn. Herr, wie findest du mich? Wie siehst du mich? Und vielleicht gegen Abend kommt dann dieses Lob. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das soll dann dein Handeln und dein Reden bestimmen. Und dann kannst du ihm hingehen und sagen, ich danke meinem Herrn dafür, dass du so wunderbar gemacht bist. Meinst du ernst? Ja, meine ich ernst. So ist das, wenn Gott auf dich blickt. Und von daher ist dieser Psalm 139 eine wunderbare Anleitung, mit sich selbst auch Frieden zu schließen, weil der Gott, der dich geschaffen hat, schon lange am Kreuz mit dir Frieden gemacht hat. Amen.